Ja, endlich ist der Tag gekommen, dass wir uns kennenlernen. Es ist schon seit einigen Monaten, also steht das fest, dass wir diesen Termin vereinbart haben. Und ich war neugierig, also dann auf euch kennenzulernen. Und mein Eindruck ist überwältigend. Es gefällt mir unheimlich, dass ihr so lange und so viel Zeit für Lob und Preis verwendet. Und ich merke, je älter ich bin, in diesem Jahr werde ich 60. Dankeschön. Ihr Lieben, wie wichtig mir die Anbetung Gottes ist, Gegenwart Gottes ist. Und weniger diese Diskussionen und wer recht hat und wer nicht und Streitereien und all die Geschichten. Anwesenheit, Gegenwart Gottes, das ist das, was mich begeistert. Ich danke euch. Es ist schön, hier zu sein. Ich würde jetzt am liebsten überspringen, also mich vorzustellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja? Weil wir haben so lange jetzt Gott da so im Mittelpunkt gehabt und jetzt fühle ich mich einfach am besten, wenn ich weiter mit dem Wort Gottes mache. Ich möchte euch heute etwas erzählen, was nicht nur Theorie ist. Das ist etwas, was ich erlebe und deswegen kann ich sagen, es ist für mich echt. Das geschieht tatsächlich so, ich empfinde es so und lebe so, wie ich euch das erzählen werde. Diese Erkenntnis habe ich von keinem Menschen gehört. Gott hat sie mir geschenkt durch das Studium der Bibel. Aber ich möchte mit einer wahren Geschichte anfangen, die in einem Altersheim, adventistischen Altersheim, passiert ist. Und ich kann euch 100% also dann zusichern, dass die wahr ist. Meine Schwägerin arbeitet gerade in diesem als Finanzvorstand und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und damit möchte ich euch einleiten in das Thema, in das, was wir später auch in der Bibel lesen werden. Ja, ich habe gehört, dass jemand von euch, ja, ich glaube ein Bruder, der hier im Lobpreisteam war, im Altersheim arbeitet. Gibt es noch jemanden, der Nachtschichten schieben muss?
Ich bin heute nicht da.
Heute nicht da, okay. Ich habe auch eine Ausbildung als Krankenpfleger und arbeitete 9 Monate im Altersheim, deswegen weiß ich, was das bedeutet. Und es war in diesem Altersheim, gab es einen Mann, 93 Jahre alt, Ex-Polizist, ansonsten körperlich fit, aber ab und zu war er ein bisschen verwirrt. Und 4 Uhr morgens, das ist so eine kritische Zeit für die Nachtwache. Ja, da lässt man also die Bewohner schlafen, Pflegepersonal ist schon müde, zieht sich ein bisschen zurück, also da ein Nickerchen, wenn es möglich ist, mehrere da sind, also da wach am Tisch, halb wach am Tisch. Und in dieser Zeit steht dieser Mann aus seinem Bett, holt seine Bettdecke und bringt sie in die Dusche und stellt sie in die Duschwanne. Er konnte nachher also nicht erklären, warum er das gemacht hat. Aber danach hat er noch das Wasser so laufen lassen. Und ich bin mir sicher, eure Fantasie also wirkt schon, ja. Ja, nach einer gewissen Zeit war die Duschwanne voll mit Wasser, floss über, breitete sich im ganzen Zimmer aus und das neue Gebäude, also das war das neue Gebäude des Altersheims, was 1-2 Jahre vorher fertiggestellt wurde. Und dann natürlich aus dem Wasser raus, auf den Flur und da gab es schon ziemlich viel Wasser, bis das Personal endlich es gemerkt hat, was passiert ist. Und natürlich dann wurde Alarm geschlagen, alle möglichen verfügbaren Leute aus anderen Stationen kamen dann mit Eimerlappen und haben versucht, den Schaden möglichst also dann in Grenzen zu halten. Und Aufräumarbeiten oder ja, Schadenbeseitigung dauerte auch auch am nächsten Tag. Und da haben die Leute, die da mich beauftragt waren, haben natürlich alles, was auf dem Boden war und durch die Nässe, also da nicht mehr brauchbar, mussten sie dann einfach beseitigen und entsorgen. Und eine Person da, die da beteiligt war, hat aus reinem Neugier, hat in einem Schrank einen Schuhkarton gesehen und machte den Deckel auf und erlebte dann das Wunder seines Lebens. Dieser Schuhkarton war ziemlich schwer. Und was meint ihr, was war da drin? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Fotos? Bibel? Wow. Ja. Ja, es hätte alles sein können, aber dieser Schuhkarton war proppevoll mit Geld. Und die Scheine waren nicht so die kleinen Scheine, sondern ziemlich groß. Ja, dann wurde wirklich echter Alarm ausgerufen im Haus, wurde dann auch meine Schwägerin, natürlich also Leitung des Heims, schnell gerufen, weil da ging es um sehr viel Geld, haben Schuhkarton dann ins Büro, Zeugen gezählt und natürlich unterschrieben, dass da nichts passiert. Aber stellt euch diese Situation vor, an einem Morgen kommt dieser Mann, der ab und zu verwirrt war, zum Pflegepersonal und sagt: Schwester, Schwester, mein Schuhkarton mit Geld ist verschwunden. Da waren 460.000 Euro drin. Was meint ihr, was würde die Schwester sagen? Ja, natürlich. Und da hast du noch mehr auf der Bank bestimmt. Und tatsächlich hat er noch mehr auf der Bank. Insgesamt 1,2 Millionen Euro. Wahre Geschichte. Ja, ich bin Pastor. Und ihr seid Mitglied einer wunderbaren Gemeinde. Aber ist mir durch den Kopf gegangen, dachte ich mir, was würde ich mit 1,2 Millionen Euro anstellen? Hättest du eine Idee? Ich weiß, du würdest alles der Gemeinde schenken. Noch andere. Ja, das sind so verschiedene Ideen. Also ich weiß nicht, in welchem Zustand sich deine Finanzen im Augenblick befinden. Aber wer hätte was dagegen, gegen ein neues Haus, wo man keine Gasheizung mehr braucht? Oder ein schönes Auto, weil vielleicht, also dauert schon lange, fast ständig Probleme mit deinem Auto. Und da, ihr wisst also, diese Fantasie, bei mir ist die sehr lebendig, da habe ich mich damit beschäftigt, weil ich habe den Eindruck irgendwie, da in der Welt, in der wir leben, das Geld das Wichtigste ist. Weil ohne Geld ist das Leben nicht so toll, wird uns immer wieder suggeriert. Schaut euch mal Instagram, ja, und versucht mal zu posten irgendwas, was so second hand, also dann zweite Klasse, nicht so schön aussieht. Kein Mensch will das sehen. Und dieser Eindruck, und tatsächlich scheint mir, dass es so ist, in den USA, wo ich kurze Zeit auch oder einige Jahre gelebt habe, sagen das Menschen ganz deutlich, jedem. Egal, was für akademische Ausbildung du hast, die sagen einfach: Was hast du? Zeig mir. Und ich frage mich tatsächlich, gibt es etwas, was noch wichtiger wäre als das Geld? Gesundheit ist wichtiger als das Geld. Okay, wenn du Geld hast, kannst du dich auch gesundheitlich sehr gut, also, ja. Aber gibt es noch etwas, was noch wichtiger ist als die Gesundheit? Jesus, ich weiß, ihr seid fromme Menschen hier, richtig, aber wenn wir jetzt auf uns bezogen sind, als Menschen.
Der Glaube an sich selbst,
ja, sehr wichtig, aber noch etwas, vielleicht das für euch so selbstverständlich, also dann, dass ihr nicht drauf kommt, Vergebung, aber Vergebung ohne das gibt es nicht. Liebe ohne das gibt es auch nicht. Jetzt staune ich, aber ich freue mich, dass das so ist. Wollen wir die Bibel aufschlagen? Lass uns aus Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15 lesen. Spannende Antworten. Also dann, es freut mich, dass ihr voll dabei seid. Das ist ein schönes Zeichen, dass ihr so wach seid. Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15. Diesen Text habe ich so oft gelesen, aber ihr kennt dieses Gefühl, ja? Irgendwann in einem Zusammenhang sitzt ihr mit jemandem zusammen oder alleine und dann spricht dich der Geist Gottes an und da sagst du, war ich blind bis jetzt? Und so ist es mir passiert mit diesem Text. Lass uns lesen, Hebräer Kapitel 2, Verse 14 und 15. Ich lese aus Elberfelder Übersetzung. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Wenn ihr das erste Mal jetzt also diesen Text also hört oder lange also oder euch überhaupt nicht mit diesem Text beschäftigt habt, ist es ein bisschen kompliziert. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, korrigiert mich bitte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Also Jesus ist einer von uns geworden, Fleisch und Blut, Mensch. Warum? Um den zunichte zu machen, den zu besiegen, der Ursprung des Todes ist. Ihr merkt also, die Bibel hat das ganz klare Lehre oder Verständnis davon, wer zuständig ist also dafür, dass wir den Tod haben und wie Jesus. Und stellt euch vor, Jesus ist gestorben und durch seinen Tod hat er den besiegt, der die Macht des Todes hat. Diese Logik ist ein bisschen komisch, aber in der Bibel ganz nachvollziehbar. Und da geht es, Vers 15, also geht es weiter. Warum hat das Jesus getan? Also den zu besiegen, der den Macht also über den Tod hat. Und noch etwas, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Was sagt dieser Text? Also uns Menschen zu befreien, die durch Todesfurcht, Angst vom Tod, das ganze Leben hindurch der Knechtschaft genauso könnte es also mit Sklaverei unterworfen waren. Also wir haben ein großes, das größte Problem als Menschen. Nämlich, dass wir das Leben nicht an sich haben, beziehungsweise, dass wir alle sterben müssen. Das ist das größte Problem, was wir haben. Ist das so? Was ist das größte Problem, was du hast? Sag mir bloß bitte nicht, wie wirst du die Gasrechnung bezahlen am Ende des Jahres. Ich nehme das ernst, weil einige Menschen haben nicht so viel Geld und machen sich große Sorgen, aber das ist nicht dein größtes Problem, glaub mir. Wie bitte? Ja, das größte Problem, was wir haben, und jetzt wäre mir wirklich wichtig, dass wir uns einig sind, dass das so ist, weil die Bibel das auch so sagt, ist die Tatsache, dass ich eines Tages sterben werde. Das wird mir immer bei Beerdigungen bewusst. Und da komme ich wieder auf die Autobahn und Leute fahren und hupen und als ob das ewig dauern wird. Nein.
Glaub mir, wenn du Eheprobleme hast, es ist nichts im Vergleich mit der Tatsache, dass du sterben wirst. Wenn du finanzielle Probleme hast, es ist nichts im Vergleich damit. Nichts kann sich vergleichen in der Schwere des Problems mit der Tatsache, dass du sterben wirst. Und die logische Schlussfolgerung davon ist, dass wir uns darum zuerst kümmern müssen, oder? Dass das das wichtigste Thema ist. Weil wenn du das nicht gelöst hast, ist alles andere umsonst. Vielleicht denkt das nur ein 60-Jähriger so. Ich habe vielleicht auch nicht so gedacht, also früher. Aber es ist spannend, dass die Bibel das sagt. Und lass uns ein Experiment machen. Lass uns am Morgen nicht mehr arbeiten gehen. Jüngere Leute hier, ja, wenn sie da sind, also dann sage ich immer wieder, nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr studieren. Und ihr, die ihr berufstätig seid, ab Montag gehen wir nicht mehr arbeiten. Finde ich auch. Da hättet ihr viel Zeit also dann für eure Familie, für eure Ehepartner, für eure Hobbys, für die Gemeinde. Wäre super, oder? Wer macht mit? Du machst mit? Zwei Leute. Drei. Wunderbar. Passt auf, ihr Lieben. Ich rufe an am Montag. Warum macht die Mehrheit das nicht? Habt ihr darüber nachgedacht? Das Leben wäre viel schöner, viel entspannter. Ich habe zwar Leute getroffen, muss ich auch sagen, die gesagt haben, ich liebe meine Arbeit so sehr, dass ich das überhaupt nicht brauche. Ich will das machen. Aber sehr viele Leute sagen, ja, es ist suboptimal, also ist nicht so, also das Wahre. Was passiert in uns emotional? Was wissen wir, ohne dass jetzt große Erklärungen passieren? Wenn du am Montag nicht zur Arbeit gehst und dann weiter nicht zur Arbeit gehst, was geschieht am Ende des Monats?
Kein Geld.
Ist auch nicht schlimm, oder? Ein Monat ohne Geld, aber dann kommt der nächste Monat, auch kein Geld. Und der nächste. Und du weißt jetzt ganz genau, wie ich, wie viele Monate ich ohne Einkommen überleben kann. Was passiert dann? Was machst du dann? Also du kannst deine Miete oder Rate fürs Haus nicht zahlen, das heißt, du ziehst aus und wohnst wo? Wie viele Brücken gibt es hier in Wingen? Können wir alle passen? Ja, in Deutschland ist das also noch sehr gut im Vergleich also mit anderen Teilen der Welt. Aber trotzdem würden wir unser Standard ansehen, Schicht, also, ihr wisst da so wieder. Ganz genau. Ja. Ja, danke schön. Das heißt, wir wissen das unterbewusst, gefühlsmäßig. Und deswegen kommt kaum jemand auf den Gedanken, das zu tun. Es gibt Aufsteiger, es gibt Leute, die diese Angst überwinden, aber die große Mehrheit, fast alle Leute, die ich kenne, sagen, bloß nicht riskieren. Was steckt dahinter? Und jetzt möchte ich eine These also dann rausbringen. Ich hoffe, dass ich sie biblisch auch beweisen kann, dass sie also da drin ist. Wir haben Angst vom Tod. Es sei denn durch Hunger oder Kälte oder was immer passiert, wenn wir jetzt nicht arbeiten gehen. Und da lese ich in einem Buch, ich habe das nicht so also ernst genommen, vielleicht auch ihr jetzt auch nicht, also dann, weil es klingt so wie eine, naja, kleine Übung, also gedankliche. Und da finde ich ein Buch von einem Mann, und das Buch hat mir unheimlich gefallen, und er sagt, sehr viel in unserem Leben, fast alles in unserem Leben ist motiviert dadurch, dass wir Angst vor dem Tod haben. Deswegen machen wir so viele, viele Sachen in unserem Leben. Auch das ganze System, in dem wir leben, unsere Gesellschaft, ist basiert auf der Angst vor dem Tod. Das heißt, sind alle verrückt oder was? Ja, natürlich gibt es auch Liebe, aber die Mehrheit, und das deckt sich mit dem, was wir jetzt gelesen haben,
die Angst, die Todesfurcht. Und durch diese Todesfurcht sind wir das ganze Leben hindurch in der Sklaverei dieser Angst. In Deutschland wird jährlich 50 Milliarden Euro ausgegeben fürs Militär. Wozu braucht ihr das Militär? Braucht jemand von euch das Militär? Aber trotzdem zahlt ihr fleißig. Oder zahlen wir fleißig. Und jetzt zusätzlich, weil die Angst von Russland da ist, noch 100 Milliarden zusätzlich. Wir haben Angst, dass irgendjemand die Grenzen überschreiten wird und deswegen zahlen wir das Militär, um unser Leben zu schützen. Wir zahlen in Deutschland 411 Milliarden Euro fürs Gesundheitssystem. Was ist der Sinn der ganzen Übung? Wenn du krank wirst, dass du nicht gleich stirbst. Also das Leben zu schützen. Und so weiter und so fort. Und auch letztendlich sind die Banken auch ein Teil des Systems. Irgendwo muss diese Sicherheit gebunkert werden. Und wir tolerieren also so diese sehr hohe Boni, also da die Manager der Banken, ja, zwar schimpfen wir, aber die setzen sich durch, weil wir Sicherheitsbedürfnis haben. Hat Jesus das gewusst? Ja, natürlich, dass er das gewusst hat. Deswegen ist er auf diese Welt gekommen. Der nächste Text ist Johannes Kapitel 10, Vers 10. Und da sagt Jesus etwas so deutlich, so klar, dass das nicht übersehen, überhört werden kann. Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 10, Vers 10. Im ersten Teil des Verses, Johannes 10, 10, steht: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und jetzt kommt die Hauptaussage. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Damit wir, die wir in der Angst vom Tod, in der Furcht vom Tod, in der Knechtschaft dieser Angst leben, dass wir vom Tod selbst, aber auch von dieser Angst befreit werden. Und wenn wir heute diese Angst nicht haben, dann fragte ich mich, wann? Aber es gab überall, immer in der Zeit, in der Geschichte diese Angst. Aber heute hört man das so oft. Ich weiß, wir lieben Ukrainer. Aber ich glaube, wir lieben uns selbst noch mehr, oder? Und fragen uns, wenn das so weitergeht, was wird mit uns? Und merkt ihr, immer wieder geht es um unser Leben. Natürlich unser Wohlstand und alles andere, aber letztendlich geht es um unser Leben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich höre das hier. Ich habe das verstanden. Aber bis das ins Herz kommt und man sagt, das ist der längste Weg, diese 30, 40 Zentimeter, den es gibt. Hast du dir das gesagt? Oder hast du das jemandem anderen gesagt? Vielleicht sollte man das jetzt also gerade sagen, einander. Du hast das Leben in Jesus Christus. Und das Leben in Überfluss. Nicht nur ein bisschen, nicht tropfenweise, sondern im Überfluss. Fühlt sich dein Leben jetzt so an? Ich muss ehrlich bekennen, ab und zu. Aber ich würde mir wünschen, dass es immer so ist. Und jetzt kommt ein Text, der tatsächlich die größte Veränderung in meinem Leben gemacht hat und wo ich diese Befreiung und den Durst meiner Seele erlebt habe durch diesen Text. Ich weiß es nicht, warum ich diesen Text nicht früher gelesen habe. Ich bin schließlich die dritte Generation der Adventisten, also Menschen, die gläubig sind, die Bibel lesen. Aber warum habe ich das nicht früher gehört? und die Befreiung erlebt. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, muss ich lächeln, muss ich lachen. Es geschieht etwas in mir, Freude. Und hier, 1. Johannes 5, 13, steht Folgendes. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, bis heute habe ich geglaubt, geahnt, dass es auch eine Brunnengemeinde gibt. Und als ich mit eurer Pastorin gesprochen habe, natürlich, dass ich ihre Stimme gehört habe, aber jetzt müsste ich eigentlich Personalausweis von ihr also daneben vergleichen und sagen, jetzt weiß ich es. Damals war es Vermutung. Ja, sie ist es, sie hat sich so vorgestellt. Und ihr vielleicht seid ihr eine Virtuelle, die es überhaupt nicht gibt. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Hier steht, damit ihr wisst, ich brauche nicht mehr glauben und hoffen, dass es eine Brunnengemeinde gibt. Ich weiß es, nur in dieser Qualität, dass der Apostel in dieser Qualität, du brauchst nicht zu hoffen und zu glauben, sondern du darfst es wissen. Und das ist für mich eine ganz, ganz andere Qualität dieser Erkenntnis. Das nächste Wort, dass ihr ewiges Leben habt. 1,2 Millionen Euro. Du hast sie gehabt. Du hast sie. Du wirst sie haben. Für welche Option entscheidest du dich? Für jetzt, ja? Weil Vergangenheit hast du gehabt. Ja, jetzt hast du nichts mehr. Du wirst sie haben, ja. Wer weiß, aber du hast sie jetzt. Ich habe oft das Evangelium gehört als einen guten Rat und nicht als gute Nachricht. Und gute Nachricht ist, dass jeder, der an Christus glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, und wir wissen, das ist nicht unser Verdienst, ich habe nichts vorzuweisen. Ihm gehört die ganze Ehre. Aber wer auf ihn vertraut, sein Leben auf ihn baut, darf jetzt sagen, ich habe das ewige Leben in Jesus Christus. An dieser Stelle habe ich erwartet, dass ihr alle hochspringt. Aber ihr seid noch toll lebendig im Vergleich mit Gemeinden, also dann mit der Kultur der Gemeinden, wo ich normalerweise unterwegs bin. Aber ich kann das erklären, weil ich bin auch nicht gesprungen als die anderen, also so ähnliche Sachen. Ich habe es nicht begriffen. Ich habe es nicht begriffen. Und ich glaube, dass die Menschen draußen nicht begreifen, worum es geht. Die haben schon damit abgeschlossen, dass dieses Leben endlich ist und deswegen nehme alles, was du kannst. Und deswegen ist das Leben bzw. das Geld so wichtig, weil damit kannst du dir das leisten. Aber das dringt nicht durch, dass wir ein wahres Problem, echtes Problem im Leben haben. Aber dieses Problem ist gelöst in Jesus Christus. Warum sind wir heute hier? Warum bist du in Bingen von so vielen Menschen? Wie viele tausend Einwohner gibt es in Bingen? 27 und wir sind, danke, wie viele sind wir hier? 30? Hast du dich je gefragt, warum ausgerechnet du hier heute Nachmittag sitzt? Ist das ein Zufall? Schade, Prediger erzählen sehr viel, aber ich könnte euch so viel erzählen, woher ich komme und warum ich. Ich sage es nur, ich nutze die Gelegenheit, die Gunst der Stunde, weil ich das erste Mal, ihr werdet mir alles vergeben, nehme ich an. Ich bin in einem Dorf geboren, wo es ungefähr 100 Kinder, als die erste Klasse also startete, ungefähr 100 Kinder, drei Klassen gab. Ich war das einzige Kind, dessen Eltern praktizierende Christen waren. Als ich Kind war, dachte ich mir, naja, ja, weiß nicht, ob das Vorteil unbedingt ist, aber je älter ich bin, ich habe verstanden, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Gott hat uns Ekklesia aus der Welt herausgerufen, um diese wunderbare Nachricht anderen Menschen zu sagen, dass sie das Leben haben, dass sie keine Angst vor der Zukunft, vom Leben, vor allem zu haben brauchen. Du brauchst es nicht. Und deswegen würde ich mir jetzt am Ende der Predigt zusammenfassend so sehr, so viel wünschen, dass wir Gott anbeten. Mehr geben. Weil meine Gebete waren früher immer, gib mir, Herr. Gib und gib und gib und gib. Ich brauche das, brauche das, brauche das, brauche das. Aber wisst ihr, was das sagt? Dass ich mich als unheimlich arm gefühlt habe. Aber wenn du das Leben, das Wichtigste, hast und überzeugt bist, dass du das hast, dann bleibt nur die Anbetung. Dank Gott dafür, was er uns geschenkt hat. Wie können wir das, die letzte Frage, nur in ein paar Sätzen. Wie kann das Wirklichkeit in unserem Leben werden? Als die Corona-Pandemie kam, die ersten Tage klebte ich am Fernseher und Nachrichten also geschaut. Dann ist etwas in mir passiert. Ich habe meinen inneren Frieden, Ruhe verloren, weil ich Angst bekommen habe. Aber das hat mich so erschrocken, dass ich darüber nachdenken musste. Und dann habe ich diese Predigt vorbereitet. Und dann kam der Frieden wieder. Und es kommen immer wieder Sachen, womit bin ich beschäftigt? Weil es scheint mir, der beste Weg, diese längste Strecke zu überwinden, ist, dass wir uns ständig, täglich darüber nachdenken, einen Tag am besten am Kreuz mit Christus verbringen und uns vergewissern, was wir in ihm haben. Und natürlich durch diese Kraft, diese Freiheit von der Angst vom Tod, werden sich die Menschen fragen, was denn los mit dir? Und da haben wir eine fantastische Gelegenheit zu sagen, woher, wer die Quelle dieser Kraft ist. Ihm sei Ehre und Lob in Ewigkeit. Amen. Ja.